Zuspruch am Montag, dem 30. März 2026, Losungs- und Lehrtext. 5. Buch Mose, 4. Kapitel, Vers 2. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes. Paulus in Römer 15, Vers 8, nach der Basisbibel, Paulus schreibt: Ich werde es nicht wagen, etwas vorzubringen, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Er hat es durch mein Wort und meine Tat bewirkt, dass die Völker nun Gott gehorsam sind. Unter dem Begriff Neobiota, verbergen sich zwei altgriechische Worte, Neo für neu und Bios oder Biota, also Lebendes. Neues Leben. Neobiota sind Pflanzen, Organismen oder Tiere, die von einem Lebensraum in einen anderen Lebensraum durch menschlichen Einfluss, vielleicht unabsichtlich, aber auch häufig absichtlich eingeführt werden. Die Kartoffel wurde im 16. Jahrhundert aus Südamerika nach Europa von den Eroberern aus Spanien und Portugal eingeführt. In Nordamerika gab es keine Wildschweine. Diese wurden eingeführt im 19. Jahrhundert, damit man dort, die es konnten und Geld hatten, auch jagen konnte, weil man Wildschweine jagen wollte. Und sofern sich ein Neozoen, also ein neu eingeführtes Lebewesen, wie das Wildschwein, schädlich im neuen Lebensraum verhält, wird es invasiv genannt. Das Wildschwein ist in Nordamerika invasiv, also eine derartige Plage, dass man bei YouTube massenhaft Videos findet, wie man Wildschweine in Texas oder anderen Gebieten der USA oder Nordamerikas fangen oder jagen kann. Um Schädlinge zu bekämpfen, wurde beispielsweise auch die Agerkröte in Australien eingeführt. Sie stammt aus der Karibik. In Australien hat die Agerkröte ganze Landstriche von höherwertigen Jagdtieren bis hin zu Krokodilen entvölkert. Denn diese Agerkröte ist hochgradig giftig und sondert am Rücken ein Nervengift ab. Was, wenn ein Krokodil auf sie draufbeißen oder Warane oder andere Jäger wie Schlangen versuchen, diese Kröte zu verschlucken, in kürzester Zeit durch das Nervengift getötet werden? Es gibt Landstriche, in denen die Warane und Krokodile zu 70% einfach tot sind, weil sie versuchen, Agerkröten zu fressen. Und da die invasiv sind, also niemand von diesen Tieren das in seinem genetischen Code schon abgespeichert hat, tja. Die gewollte oder unabsichtliche Verunreinigung, wenn man es so sagen will, von Biosphären durch das Einbringen neuer Pflanzen, Pilze oder Tiere, ist ein wesentliches Nebenmerkmal auch des Entdeckungsjahres 1492, Kolumbus nach Amerika. Einerseits werden Krankheiten, Viren oder auch Pferde nach Süd- und Mittelamerika gebracht, während die dortigen Pflanzen, Tiere oder Mikroben teilweise nach Europa gebracht werden bei der Rückfahrt. Diese Art der Globalisierung, zunächst mit Segelschiffen, erfolgt heute mit Containerschiffen oder Flugzeugen und ist auch im Blick auf Viren seit Corona natürlich bekannt. Kleinste invasive Viren, Pflanzen oder Tiere richten teilweise dramatische Schäden an. Wenn ich heute über die sogenannten Begriff der Neobiota spreche, ist mir dies eingefallen bei den beiden Bibelversen, in denen es eigentlich darum geht, dass Gottes Botschaft weder zu verändern noch zu verwässern oder glaubt, verbessert werden zu dürfen. Das sogenannte Glaubensökosystem soll in seiner Ursprünglichkeit, so Gott im 5. Buch Mose oder Paulus im Römerbrief, nicht verändert werden. Wie es damit ist, wenn wir vom Evangelium heute reden? Wird das Evangelium durch uns Menschen vielleicht invasiv verändert, beschädigt oder gar zerstört? Ist es nicht mehr der Kern oder das Markenzeichen innerhalb der Kirche, oder ist die Kirche selbst, also die Vorstellung, wie eine weltliche Veranstaltungen oder Organisationsform von Religion organisieren kann, vielleicht dazu ausgelegt, das ursprüngliche des Evangeliums komplett zu verändern? Und war es nicht vielleicht die Reformation, die versucht hat, im Rückgriff auf das Ursprüngliche, nämlich den biblischen Text aus der Bibel unmittelbar den Menschen durch Lesen und Schreiben als Grundlage zu ermöglichen, wieder dieses was bis dahin war, dieses Invasive der Kirchen, des Priester filtern oder heiligen Geschichten erfinden oder den Ablass dort ergründen, irgendwie verändert und zurückgedreht werden soll? Was bleibt eigentlich über, wenn in der Theologie nicht das ursprüngliche, also der Kern der Sache, das Thema sein soll, sondern das, was Menschen heute als für das Wichtige für sich und ihre Organisation im System ansehen? Für mich ist immer das Wesentliche, ob Menschen in dieser Pflicht sich zurückbinden als Theologinnen und Theologen an den Text im Neuen und Alten Testament. Und zwar nicht nur an Texte, die ich will oder aussuche, sondern auch gerade die unbequem. Denn für das eigene neobiotische Glaubenssystem, das ist vielleicht nur das wichtig, was ich wichtig sehen will und dabei eigentlich vergesse, was der Ursprung der Sache ist. Das merke ich daran, ob überhaupt noch versucht wird, sich neben einzelnen Worten, die man sich selbst aussucht und neu interpretiert, mit der gesamten Frage des Evangeliums und seinem Kern zu beschäftigen. Die Warnung, die heute sowohl im 5. Buch Mose als auch bei Paulus ausgesprochen wird, bedeutet ja, dass wir versuchen sollen, die ursprüngliche Botschaft Gottes irgendwie zu erhalten. Dass dies kaum gelingen kann, sollte deutlich sein, denn schon im 19. Jahrhundert wurde versucht, einen historischen Jesus aus biblischen Texten zu generieren. Das war mehr Spekulation denn Wissenschaft. Und es war Albert Schweitzer mit seinem Buch über die Gleichnisse Jesu, der dies als einen Fehlweg bezeichnet hat. Denn wir haben keinen Jesus ohne Christus. Will sagen, Kreuz und Auferstehen bleiben das Tor und die Tür, durch die wir gehen müssen, um überhaupt uns Christen nennen zu dürfen. Denn erst mit Kreuz und vor allem der Auferstehung wird deutlich, dass da mehr ist als nur ein guter und ethisch handelnder Mensch. Und das versuche ich ja auch deutlich zu machen, teils gegen die invasiven und schädlichen Missbräuche von menschlichen Gedanken, um deren problematische Art für den Kern des Evangeliums gerade zu verdecken, anstatt es aufzuheben. Letztlich ist ja auch das Evangelium die Antwort darauf, dass das alte Leben in ein neues Leben überführt wird, aber eben nicht invasiv, sondern dazu, dass es neues Leben gibt, in dem man gemeinschaftlich super miteinander leben kann. Es geht nicht darum, den Kern des Evangeliums zu zerstören. Und deshalb versuche ich auch den Kern, den Duktus, das Ursprüngliche, an dieses heranzukommen, indem ich meine erlernten Methoden weiterhin einsetze und nicht einfach liegen lasse, sondern eben anwende, auch den griechischen Text, hebräischen zu lesen, mehr zu lesen und mehr in den Duktus des Gesamten einzusteigen. Denn nicht das, was ich schon vorher wusste, soll Ergebnis meiner Untersuchung sein, sondern die Theologie muss sich vom Evangelium leiten und vor allem überraschen lassen. Zuspruch am Montag, dem 30. März 2026. Mein Name ist Dieter Becker.